ARD. Liebe Hörerinnen und Hörer, zu Beginn noch ein kurzer Hinweis. Im Folgenden hören Sie Berichte von Zeitzeuginnen und Zeugen, die ungefiltert von ihren persönlichen Erfahrungen und Handlungen erzählen. In diesen Schilderungen kommt es teils zu rassistischen, sexistischen und antisemitischen Äußerungen. Zudem wird über die Beteiligung an Kriegsverbrechen unreflektiert und verharmlosend gesprochen. Mehr zum Entstehungsprozess von Unter dem Gras darüber können Sie in einem Interview mit dem Autorenteam in diesem Kanal erfahren.
Unter dem Gras darüber. 32.
Tod hat mich immer sehr fasziniert, weil die Erwachsenen so viel vom Tod und von Toten geredet haben. Onkel Ernst war tot, Onkel August war tot, Rudolf war tot. Peter war tot. Alle waren tot. Und irgendwann haben sich die Kinder auch mal gefragt, so viele Tote und wer hat das gemacht? Warum sind sie tot? Denn den Krieg haben sie uns als Kinder ja überhaupt nicht erklärt. Und dann haben wir ja gedacht, ja, wer war das? Und dann haben wir Leute ausgeguckt, die es mit Sicherheit gewesen sein müssen. Denn zu dieser Zeit nach dem Krieg gingen merkwürdige Gestalten durch die Stadt, die humpelten. Die schwangen sich auf Krücken so merkwürdig vorwärts. Die hatten nur einen Arm und die fanden wir schon sehr schräg. Und wir dachten, das sind die Mörder. Wer so durch die Straße geht, der ist der Mörder von all dem. Und dann hatten wir ein Spiel, das ging so, wir sahen so einen Menschen und liefen mit 3, 4, 5 Kindern hinter denen her und schrien immer Mörder, Mörder, Mörder. Und eines Tages hörte ich meine Mutter aus dem Fenster kreischen, Monika, komm mal sofort hoch. Ich die Treppen hoch, Tür auf, kriegte ich erstmal eine geknallt, rechts und links an die Backen. Und dann sagte sie, spiel dieses Spiel nie wieder. Das sind keine Mörder, das sind Kriegshelden. Naja, da konnte ich auch nicht so viel mit anfangen. Ich wusste auch nicht, was Kriegshelden sind. Also jedenfalls unter dem Fenster meiner Mutter haben wir dieses wunderbare Spiel nie mehr gespielt, sondern lieber in der Straße daneben.
Zum Beispiel das Haus bei uns gegenüber, das Eckhaus, da ist eine Bombe reingeflogen. Und das war noch ewig eine Ruine, in der wir gespielt haben. Aber es ist uns erzählt worden, und daran erinnere ich mich, es muss jahrelang erzählt worden sein, wer da verschüttet worden ist und wer da umgekommen ist und wie sie versucht haben, sie auszugraben. Und es wurde also auch sehr emotionsgeladen erzählt. Neulich haben sie in dem Haus da und da, das wollten sie wieder aufbauen. Und da haben sie im Keller noch alle gefunden, die da umgekommen sind. Und da war ich noch sehr klein. Und das hat mich sehr, sehr aufgewühlt, weil die Vorstellung, dass jemand anfängt zu buddeln und der ganze Keller ist noch voll Leichen. 8 Leute haben sie da rausgeholt. Also diese Geschichten, wer wann umgekommen wird, die wurden erzählt. Oder dass der Brennförder, Vater von 6 Kindern, am ersten Tag des Polenfeldzugs, er muss der erste tote Soldat gewesen sein, den dieses Reich zu verzeichnen hatte. Da ist Brennförder gestorben.
Uns haben als Kinder Trümmer immer sehr fasziniert. Und zwar erinnere ich mich an Trümmerfelder, wo noch Zettel drin steckten. Karl, ich bin wieder da, ich lebe hier und hier. Wenn du kommst, dann weißt du, wo du uns finden kannst. Also wir haben immer auf Trümmerfeldern gespielt. Und am liebsten natürlich das Spiel vom schwarzen Mann. Und das ging so. Einer hatte Schuhcreme und machte sich das Gesicht schwarz und versteckte sich. Und die anderen standen auf dem Trümmerfeld. Und der Schwarze, der Versteckte, der kam irgendwann hinter einer Ecke hervor. Wir sahen ihn und schrien, wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann? Niemand, niemand. Und dann rasten wir los wie die Bekloppten. Und Hintergrund, denke ich, dieses Spiels war, dass mir meine Eltern mal erzählt haben, meine Großeltern auch, ich kannte die Geschichte 2-mal, dass schwarze Amerikaner in Heidelberg kleinen Kindern mit dem Messer den Mund so weit aufschlitzten, dass der so groß war wie ein Negermund. Und da hatten wir panische Angst.
Die Amerikaner in Grevelfing kamen die mit ihren Panzern durch den Wald. Und da standen also viele Kinder und viele Frauen auch rum, Männer kaum. Und es waren meistens Neger, die da oben aus ihren Panzern rausschauten und die warfen dann Konserven runter und Schokolade und Kaugummis und die Kinder haben sie kauen und gebalgt, dass sie alle was kriegen. Und ich stand da immer abseits, denn ich war so verbistert, weil ich dachte, die Amis haben uns so viel Elend gebracht und alles haben sie zerbombt und wir haben so viel Angst haben müssen und es wäre nicht nötig gewesen, dass sie halt auf uns da losgehen, wo wir ihnen nichts getan haben. Und ich habe heute noch so immer Ressentiments, dass alles, was mit Amerika zusammenhängt, tue ich zuerst mal negativ einordnen, weil mir das so drinnen steckt, diese Angst vor den Bomben. Und ich glaube, ich habe es ihnen heute noch nicht verziehen, dass sie so die Städte zusammengebombt haben. Und mein Vater hat dann immer gesagt, hätten sie doch wohl besser die Gleise zerbombt, die zu den Konzentrationslagern gehen. Das wäre gescheiter gewesen, als die Bomben auf die Wohngebiete zu schmeißen.
Als wir zurückkamen nach Berlin, saßen drei Damen in unserer Wohnung. Jede hatte ein Zimmer. Und ein Zimmer hat man, wir hatten schon also vorher geschrieben, ehe wir kamen. Und unsere Portierfrau, die also mit meiner Mutter sich sehr gut stand, die hat dafür gesorgt, dass ein Zimmer schon frei gemacht war. Und dann habe ich also längere Zeit mit meiner Mutter in einem Zimmer unserer Wohnung gewohnt. Und die drei Damen waren da noch drin. Aber das war auch sehr unangenehm.
Wir kamen dann also auch in eine Wohnung, die einer älteren Dame gehörte. Also nicht gehörte im Sinne von Eigentum, das war ja damals noch gar nicht üblich, die uns aufnehmen musste. Aber das war eine sehr schwierige Situation, denn sie hat ihre beiden Söhne im Krieg verloren. Ihr Mann war sowieso schon gestorben gewesen. Sie fand also, dass wir es eigentlich unendlich glücklich sein müssen, was natürlich letztendlich auch stimmt, da wir alle lebten. Sie hatte zwar eine 5- oder 6-Zimmer-Wohnung, ja, so eine herrschaftliche, gut bürgerliche, aber sie lief da eigentlich wie so ein Geist herum. Sie war sicherlich keine böse Frau, auch wenn uns das damals ungeheuer zu schaffen gemacht hat, vor allen Dingen meiner Mutter, denn ein bisschen war schon so der Eindruck, wer sind denn diese Leute, die da kommen und gar nichts haben. Ja, man hat eigentlich was. Und es war einfach diese irreale Situation, dass der noch etwas hatte, trotzdem mit Vorbehalten die betrachtet hat, die so gar nichts mehr hatten. Und wir hatten ja nun wirklich nichts. Die 2 oder 3 Koffer noch im Keller. Das war also ein bisschen Kleidung, aber mehr auch nicht. Und man muss sich natürlich, ich betrachte es heute natürlich anders wie damals. Damals war ich also sehr ärgerlich und habe mich mit ihr auch herumgestritten. Denn sie konnte eigentlich gar keinen Topf zum Beispiel abgeben. Man muss aber natürlich verstehen, zu früheren Zeiten war eigentlich in jedem Haushalt, egal ob Arbeiter- oder bürgerlicher Haushalt, nicht der Topf für alles zuständig, sondern das eine war der Milchtopf und das andere war der Suppentopf und der andere war der Kartoffeltopf. Und man kochte eben nicht die Kartoffel im Milchtopf. Ja? Also nachträglich, damals dachte ich, das ist eine böse Frau, aber heute denke ich, das war eigentlich das Einzige, was sie noch hatte. Ja, ihre Ordnung.
Ja, da kam also die eine Einquartierung, kam noch in Kriegszeiten. Das war eine Frau aus Schlesien. Und meine Mutter war da natürlich nicht sehr begeistert. Und ich sagte immer, Frau Kerscher, können Sie uns ein Dippele geben? Wollen wir eine Gemüse machen? Und dann hat sie einen Kanonenofen im Zimmer aufgestellt und hat das Rohr zum Fenster raus. Und es hat das ästhetische Empfinden meiner Mutter sehr gestört. Und Kartoffel hat sie dann gewaschen in der Toilette. Dann ist die Kartoffel da wieder runtergesaust und dann war das Klo wieder verstopft. Und dann kriegt man noch 4 Leute aus Königsberg. Also wir waren dann voll bis unters Dach. Die Königsberger, da war der Mann ein Journalist, die hatten also irgendwie ein Niveau, wo man sprechen konnte. Und die Frau aus Oberschlesien, die hat dann noch ihren Sohn mitgebracht und die waren irgendwie renitent. Und begeistert war da niemand, weil in einem Einfamilienhaus ist man nicht eingerichtet auf so viele Menschen. Nicht? Da musste man einteilen, wann konnte wer ins Bad, wann konnte wer ins Waschhaus. Nicht? Und dann sind wieder, wenn man die Asche runtergeräumt hat, sind wieder die Kohlen auf die Holztreppe gefallen, dann war wieder ein braunes Loch drinnen. Aber das ging alles nur mit diesen 2 Oberschlesiern, die waren so renitent. Die haben dann gleich zugeschlagen mit einem Stock irgendwo auf die Wand hin gedonnert oder aufs Treppengeländer und furchtbar geschrien. Und da war meine Mutter also sehr verschüchtert und es ging lange Zeit, dass die nur im Hause waren. Und meine Mutter konnte sie eben dann nur retten, dass sie ein bisschen angebaut hat, dass wir allmählich mehr Platz hatten.
Ja, und ich habe dann, normalerweise macht man nach dem Staatsexamen, das konnte ich also dann 46 machen, denn man fing dann in irgendeinem Raum wieder an. Die Hochschule war natürlich auch zerstört, wie alles andere. Und dann kam ich nach Allach raus, in Allach II, und in Dachau gab es sogenannte Durchgangslager. Das waren also Flüchtlingslager, in denen die Züge mit Flüchtlingen eine Zwischenstation hatten. Dort wurden Schwerkranke, ganz alte, gebrechliche Menschen, Kleinkinder herausgenommen. Die wurden dann also gesondert versorgt. Und ansonsten blieben die Leute ein oder zwei Nächte in sehr primitiven Lagern und kamen dann in die Landkreise, bis die eben schrien, wir können nichts mehr aufnehmen. Und dann wurde dieses Lager ein ständiges Lager. Und das war natürlich eigentlich eine ganz fürchterliche Zeit. Das heißt also, das Lager war für 900 Personen Durchgang konzipiert. Und wir hatten dann über den Winter 2000 ständig. Wir hatten natürlich auch überhaupt nichts, was wir den Leuten geben konnten. Und dann weiß ich noch, das sind so Erlebnisse, die man wahrscheinlich überhaupt nie vergisst. Dann hatte ich einen Termin beim Flüchtlingskommissar und da gab es ein paar graue Pullover. Ich bekam, glaube ich, 5 Stück. Denn inzwischen waren auch Russlandheimkehrer gekommen mit Tuberkulose, offener Tuberkulose. Die Frauen kamen mit den Babys in Zeitungspapier. Es sind alles gar keine Märchen, wenn das jemand von damals liest. Das war so. Und ich hatte diese Pullover mit irgendjemandem ins Lager geschickt, weil ich noch was in der Stadt zu tun hatte. Und als ich ins Lager kam, sah ich den Lagerleiter und den Verpflegsleiter in den Pullovern. Ich hätte sie beinahe erwürgt. Ja, nun muss man natürlich dazu sagen, sie waren auch keine schlechten Menschen, aber sie wollten auch mal einen Pullover. Aber sie hatten schon einen und die anderen hatten gar keinen.
Wenn ich an die Zeit zurückdenke, da ist natürlich immer auch das Gefühl da, dass ich mir sage, dass bei mir ein gewisser Neid war. Neid eigentlich auf die Kinder, die nicht vertrieben worden waren, die ein eigenes Zimmer hatten, die Bücher hatten, die vieles hatten, was ich eben nicht besaß, was in Ungarn zurückgeblieben war. Da ich in der Schule mich zunächst nicht wohlfühlte, war ich froh, dass meine Großmutter am ersten oder zweiten Wochenende, das wir in der Stadt verbrachten, mir vorschlug, sie könnte doch mit mir mal ein Stückchen spazieren gehen und die Stadt erkunden. Wir folgten den Straßenbahnschienen und kamen in einen Vorort, der sehr viel Grün aufwies und wo in Gärten eben Häuser und Villen standen. Ich war davon sehr beeindruckt und die Häuser, die ich dort sah, die gefielen mir zum Teil noch besser als das Haus, das wir zu Hause zurückgelassen hatten. Und nun erschien mir diese Kluft zu dem Zimmer, in dem wir zu viert wohnten, natürlich noch viel größer. Aber noch mehr beeindruckt war ich, dass an einem Haus, aus dem Stimmengewirr klang und Lachen, dass ich dort stehen blieb. Eine Hecke war davor und ich guckte durch und da sah ich, dass Kinder immer wieder in ein Bassin sprangen, wie das Wasser sprühte und wie das glitzerte. Und vor allen Dingen aber gefiel mir, dass diese Kinder da miteinander spielten. Ich ließ mich nur schwer von meiner Großmutter wieder mit nach Hause nehmen und ich schlief in der Nacht schlecht und am nächsten Morgen, es war ein Sonntag, da machte ich mich alleine auf und suchte das Haus wieder. Und als ich an die Hecke kam, da war innen alles noch verwaist und ich begreife heute nicht, was mich getrieben hat. Jedenfalls kroch ich durch eine Lücke in dieser Hecke und ging hin bis zu diesem Bassin und setzte mich dorthin. Und dachte nun, kommt vielleicht das Mädchen und mit dem Mädchen hatte es noch einen besonderen Grund. Das hatte lange blonde Haare und aus der Ferne hatte es mich an ein Mädchen erinnert, das ich aus dem Dorf in Ungarn kannte. Es war die Tochter der Nachbarn und so sah das auch aus. Irgendwie gab es eine Verbindung und vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Und als ich da so saß, hörte ich plötzlich Schritte und ich blickte mich um und ich sah jetzt das Mädchen aus der Nähe, merkte ich, es sah natürlich dem Mädchen aus Ungarn gar nicht ähnlich oder kaum. Aber ich dachte, sie wird trotzdem gleich lachen und mit mir spielen wie mit den anderen, aber sie spielte mit mir nicht, sondern sie rief ihren Hund herbei und sie rief, fass Ringo, fass, und Ringo wollte wirklich fassen und erst dachte ich, es sei nur Spaß, aber dann merkte ich, es ist ernst, und als ich flüchten wollte, kam er hinter mir hergerannt und ich stolperte, er stürzte sich über mich, er machte mir zwar nichts, aber ich erinnere mich noch an diesen hechelnden Hundeatem und ich hörte dann eine andere Stimme und diese Stimme rief dann eben, dass der Hund zurückkommen sollte. Platz, rief die Stimme, Platz, Ringo, Platz, und es war die Mutter. Und ich rappelte mich auf und ich sah die Mutter dann stehen und sie sah mich an und sie sagte zu mir, und diese Worte werde ich nie vergessen, sie sagte, komm ja nicht wieder. Und da wurde mir deutlicher als vorher, dass ich eigentlich in diesem Land zunächst erstmal nicht willkommen war, in jenem Land, von dem ich wusste, dass meine Vorfahren irgendwann aufgebrochen waren, um in Ungarn zu siedeln.
Wenn sich meine Schwiegermutter um Milch angestellt hat, da musste sie ganz hinten anstellen und dann hat's geheißen, für Flüchtlinge ist nichts mehr da. Also konnte sie wieder ohne Milch nach Hause gehen. Sie waren dann bei den Bauern betteln und hat sich wieder herausgestellt, der kleinste Bauer hat das Kleine geteilt, der größte Bauer nicht.
Und dann mussten wir in die Schule. Und die Schule war 5 Kilometer weg in Lalling. Und das ging dann ja auch dann schon in Herbst rein, in Winter. Und da hatten wir früh um 7 mussten wir in die Schule laufen. Da hat die Mama erst manchmal so einen kleinen Pfad geschaufelt, weil ja da auch viel Schnee war, wenn es war, gell? Und wir waren ja Flüchtlinge, wir waren evangelisch und wir waren Preußen. Und wir haben das immer im Ohr gehabt, unser Kleidl ist blau-weiß, unser Feind, das ist der Preis, haben sie uns immer gesagt. Oder ihr Saupreisen, gell? Und was wollt ihr hier, gell? Und da hat die Mama einmal gesagt, sind wir mit Wein gekommen. Sagt sie, weißt du was, dann sagst du einfach Saubayern, wenn sie euch nicht in Ruhe lassen. Und dann weiß ich, da war einer aus Breslau, ein Junge, der war ein bisschen größer. Wir haben uns so immer zusammengescharrt vor den Schulen, so wie es heute die Asylbewerber, die Ausländer auch machen. Ja, weil sie, erstens mal hatten wir Angst, zweitens mal wurden wir von denen auch irgendwie angegriffen. Wir wurden direkt angegriffen auch. Die haben uns da auch in die Kirche nicht reingelassen und so, gell? Und da hat er mir gesagt, brauchst keine Angst haben, wir verteidigen euch, wir Jungs, uns Mädchen, gell? Wir hatten ja auch keine Bücher, wir hatten ja gar nichts. Und dann mussten Bücher geteilt werden. Diese Bücher, die sie dort hatten, sollten wir uns dann ausleihen, gell, von den Einheimischen. Und da weiß ich, da hatten wir Rechenaufgaben auf und das, oder ich glaube Rechenaufgaben. Und da sollte ich mir das Buch im Nachbarort von einem Mädchen holen. Wir zwei sollten uns das teilen. Und dies war eine Tochter vom Bürgermeister von Euchersfurt. Und da bin ich hingegangen, sehe ich heute noch vor mir, und wollte mir das Buch holen, damit ich auch meine Schularbeiten machen kann. Und da hat der Vater zu mir gesagt, ein Saupreis kriegt kein Buch von uns. Das ist wahr. Da bin ich mit Wein nach Hause. Ich habe gesagt, Mama, ich kann keine Aufgaben machen. Ich kriege das Buch nicht. Gell, die gibt uns das nicht.
Es war eine Aversion, die sicherlich damit zusammenhing, dass man Leute, die noch in die Stadt hinzukamen, in Klassen kamen, die dann plötzlich überfüllt waren, zunächst nicht mochte. Ich bekam diese Rivalität in der Klasse auch zu spüren, und wer weiß, wie es mir ergangen wäre, wenn es dort nicht mehr Vertriebene gegeben hätte, die schon länger in der Klasse waren. Es ist Zufall, dass es so war, aber der eine von denen, die dann schnell meine Freunde wurden, stammte aus Schlesien, ein anderer aus Ostpreußen und ein anderer aus dem Sudetengebiet, und ich kam also als Vierter dazu. Zu viert sah das schon etwas anders aus. Wir konnten uns da besser verteidigen, als wenn sich jeder einzeln verteidigt hätte. Trotzdem kam es zu einem schlimmen Geschehen. Ich sehe es heute immer noch im Nachhinein als schlimm an. Man lockte uns zum angeblichen Geländespiel in ein Gelände in der Nähe der Stadt, wo sehr dichtes Buschwerk war und wo es auch eine Art Steinbruch gab. Und als wir unten auf dem Weg vorbeigingen, hörten wir plötzlich ein Surren in der Luft, und dann schlugen Steine auf und einer von uns wurde getroffen und der schrie auf und wir merken jetzt plötzlich, was los war. Oben saßen oder hockten, kauerten unsere Klassenkameraden in diesem Steinbruch und sie schossen mit uns auf Katapulten, also mit Kieselsteinen aus diesen Katapulten heraus. Und es kam dann zu einer regelrechten Katapultschlacht. Ich weiß nicht, wie die ausgegangen wäre, wenn da nicht wieder ein Zufall vielleicht das noch zum Guten gefügt hätte. Es trat dann, nachdem schon einige von uns getroffen waren, zum Glück nicht so, dass Schwerwiegendes passiert wäre, trat eine Art Gefechtspause ein und als dann der erste oder der zweite Schuss wieder fiel, da sahen wir plötzlich, wie aus dem Flug heraus eine Wildtaube heruntertrudelte. Sie muss also von dem ersten Schuss schwer getroffen worden sein. Sie fiel also herab, man sah Federn fliegen und man sah, wie die Taube unten sich zwar bewegte, zuckte, aber nicht mehr hochkam. Und da geschah etwas, was ich nicht erwartet hätte. Der Anführer der anderen, der Einheimischen eigentlich, der rannte herunter. Wir schossen nicht, wir gingen auch hinunter und wir sahen, wie er die Taube in die Hand nahm und er hielt sie in der Hand und sie zuckte in seiner Hand und er wurde ganz blass und er sagte, mein Gott, sie stirbt, kann man denn überhaupt nichts tun? An dem Punkt haben, glaube ich, durch den Tod dieser Taube, die ja vollkommen schuldlos starb, aber uns vielleicht Schlimmeres erspart hat. Von da an wurden die Kämpfe, möchte ich sagen, etwas feinsinniger, aber vielleicht nicht ungefährlicher. Diese Auseinandersetzung ging eben weiter. Es war eine Sache, die sich sicherlich noch bis 1948, 49 hinzog, bis wir dann schon 5., 6. Klasse gingen. Und die Auseinandersetzung gewann eigentlich nur eine andere Dimension.
Eins muss ich sagen, und das ist etwas, was uns eigentlich dann später auch sehr geprägt hat. Wir haben es sehr intensiv gespürt, dass man nicht mehr diesen Status hatte, den man zu Hause hatte, den man in Schlesien hatte. Wir waren Menschen zweiten Grades. Das hat man schon gespürt. Und als Kinder empfindet man das sehr, sehr gravierend. Ja, sehr gravierend. Es ist dann so, dass man bestrebt ist, etwas zu erreichen, um zu beweisen, dass wir eben nicht Menschen zweiten Grades sind. Oder auch dieses Zuhause, ja, dieses Wohnen. Das war für uns so wichtig nachher, etwas zu haben, was uns gehört, wo man uns nicht mehr vertreiben konnte. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, das meiste, was wir gespielt haben, war Wohnung.
Wir haben ja dann eine Schulspeisung bekommen, weil wir ja auch nichts zu essen hatten. Und wir waren ja unterernährt. Also ich speziell war auch sehr unterernährt. Es wurde ja von den Amerikanern, diese Schulspeisung gab es ja über die Amerikaner, die das ja dann zur Verfügung gestellt haben für unterernährte Kinder oder gefährdete Kinder auch. Es war ja nach dem Krieg war ja viel TB, gell? Das war 46, 47. Mit den Care-Paketen, das muss auch dann so 47, 48 gewesen sein. Und da weiß ich, da haben wir das Paket ausgepackt. Und da war für jeden sowas dabei, für groß und klein. Und da war es für mich so ein schöner karierter Mantel, das war so Wolle wahrscheinlich, ja. Und ein Kostüm war für mich dabei, habe ich auch noch Bilder, so ein hübsches rotes Kostümchen und ein Hut, ein brauner Hut, weiß ich noch.
Was ich bei den Amerikanern also auch sehr erstaunlich gefunden habe, sie hatten bei der Militärregierung sehr früh eine Frauenbeauftragte dabei. Und das hatten sie wohl, glaube ich, sehr richtig erkannt, dass die Frauen, also doch auch in Kindererziehung, Beeinflussung der allgemeinen Meinung, ein wichtiges Wort mitzureden hatten. Bei uns war ja nach dem Krieg einige Zeit so ein Übergang. Ja, wie sollen die Frauen denn nun sein? Da muss man natürlich dazu sagen, das Dritte Reich hatte das deutsche Mädchen zur deutschen Frau erzogen, die eigentlich gar niemand war und auch nicht sein durfte. Das deutsche Mädchen hatte zu lernen, sich anzupassen, sich zurückzuhalten, nicht in den Vordergrund zu treten, sehr einfach gekleidet zu sein. Damals gab es diese Gretchenfrisuren, also so Zöpfe, die man um den Kopf herum feststeckt. Eigentlich immer so einfache Kleidung. Und das Ziel war, dem Staat, seinem Volk zu dienen durch viele Kinder. Das heißt also keine individuelle Entwicklung. Insofern sind sicher Nationalsozialismus, Kommunismus absolut das Gleiche. Der Einzelne gilt gar nichts. Verantwortung übernehmen, das alles war ja nicht gefragt. Ja, es war gefragt, zu gehorchen und sich anzupassen und seinem Volk und seinem Staat zu dienen. Das sind also Bilder, die man erzogen hat, die natürlich jetzt irgendwo abgelegt werden musste. Aber welches Bild der Frau sollte denn jetzt eigentlich entstehen? Und es war ja auch im Nachkriegszeit so, ja, was hatte man anzuziehen? Ich erinnere mich noch sehr gut an mein erstes Kleid. Es war schwarz-rot, Pipita mit einem Glockenrock und einem weißen Krägelchen. Und das war, glaube ich, 5 Jahre mein super Sonntags-Staats- und Ausgehkleid. Man muss natürlich auch dazu sehen, die Frauen haben im Krieg sich nicht freiwillig in die Positionen gemeldet, sondern sie wurden dienstverpflichtet, ob sie das wollten oder nicht. Sie mussten jede Arbeit tun. Ja, und jetzt ist dieser Krieg zu Ende. Was denn jetzt? Welche Rolle sollen sie denn jetzt spielen? Sie mussten für die Familien die gesamte Versorgung übernehmen. Sie mussten die Kinder allein erziehen. Die Flüchtlinge hatten keine Männer dabei, sondern nur den alten Opa, der noch zu versorgen war, aber keine Hilfe war. Das heißt, die Frau wurde also in eine Richtung gedrängt, die weit über das hinausging, was bis dahin, egal jetzt in welcher gesellschaftlichen Schicht, das Bild der Frau war. Und dann war bei uns natürlich sehr leicht die Vorstellung, ja, vielleicht sollte man ein bisschen männlich tendiert sein. So ein bisschen mit, als es die ersten Stoffe gab, da kamen dann Schneiderkostüme und Kurzhaarschnitt und so. Und wir dachten, das gehört ein bisschen zum sich durchsetzen. So die ersten emanzipatorischen Entwicklungen. Und dann haben wir gesehen, dass die Amerikaner sich auch durchsetzen wollen. Aber dass sie dabei Frau bleiben, auch äußerlich. Und dann habe ich mir das bei denen ein bisschen abgeschaut und habe gedacht, das probiere ich bei uns. Ich wollte das ins Bildungsprogramm, das wir damals schon hatten, einführen. Und der Lippenstift war im Dritten Reich auch ein verpöntes Etwas. Ja, das hätte ja zu sehr der Frau entsprochen. Ja, sie sollte eigentlich schon dienen. Und dann hatte ich eine sehr gute Kosmetikerin gefunden, der ich also auch erklären konnte, um was es uns ging. Es hieß dann, glaube ich, Kosmetik für die Selbstpflege oder sowas Ähnliches. Und diese Kurse sind so eingeschlagen, das haben wir natürlich dann gekoppelt mit Rednerschulung und mit Gewerkschaftskursen. Das heißt, einfach die Frau ein bisschen aufgebaut, die Funktion überhaupt antreten zu können, die ihr die Gesellschaft zugedacht hat. Es gab dann, glaube ich, diese Kurse 10 Jahre. Das hat den Frauen so viel geholfen. Ja, und inzwischen waren dann also auch viele in leitende Stellungen gekommen, aber einfach aus diesem gehobenen Selbstbewusstsein heraus. Es war also eine eigentlich sehr erstaunliche Geschichte.